Immer wieder beschäftigen wir uns mit der Frage über ein gelingendes Leben. Friseurmeister Christian David kann hier wirklich ein Vorbild sein. Er hat so viel erreicht und ist dabei aber wirklich immer entspannt und sehr, sehr zufrieden geblieben. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr David, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich schon sehr gefreut darauf.
Wir kommen ja oft zum Plaudern, auch wenn ich zum Haare schneiden bin. Und da kenne ich Sie auch schon ein bisschen. Und was mir eben auffällt bei Ihnen ist, dass Sie ein sehr tiefenentspannter Mensch sind, der wirklich immer den Eindruck einer großen Zufriedenheit macht. Und das ist eigentlich das Lebensziel von fast jedem. Also nicht die zwingende Frage gleich zuerst, wie schaffen Sie das?
Ich habe ein sehr gutes Team. Ich bin grundsätzlich ein sehr positiv denkender Mensch. Und ich mache mein Motto: Gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein.
Das Carpe Diem sozusagen.
Ganz genau, genau. Ganz genau. Nütze den Tag in jeder Form.
Ja, ja, das spürt man bei Ihnen total. Und was mir auch sehr auffällt, dass Sie sehr wertschätzend gegenüber dem Team auch sind. Das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Sache, dass das in der Firma gut läuft.
Es sind, glaube ich, stolz behaupten zu dürfen, meine Freunde. Und mit seinen Freunden geht man, sage ich mal, anständig um. Ne? Dementsprechend glaube ich, dass das bei uns ganz gut funktioniert.
Ja, das spielt. Also diese Atmosphäre im Salon ist wirklich immer sehr angenehm. Und das ist ja nicht überall so. Nicht oft kommt man rein bei einer Firma und denkt sich, ah, das ist ein bisschen angespannt. Aber bei Ihnen ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, dass alle sehr zufrieden sind. Und dann fällt mir auch auf, dass Sie Ihren ganzen Lebensablauf eigentlich sehr, sehr gut gestalten. Also ich würde sagen, dass Sie ein echter Lebenskünstler sind. Und das beginnt ja für mich schon da, dass Sie in dem Haus wohnen, wo Sie auch arbeiten, nicht?
Das war die schönste Entwicklung, die sich in meinem ganzen Berufsleben ergeben hat. Ich habe mir das immer gewünscht, dass ich darüber wohnen kann, damit ich mich erstens zurückziehen kann, damit ich natürlich die Möglichkeit habe, ein Büro zu haben und so schnell eingreifen kann, falls man mich wirklich braucht im Geschäft.
Und Sie haben eben nicht das Problem wie viele andere, dass Sie lange im Stau stehen, wenn Sie in die Firma fahren.
Das ist der schnellste, es ist wirklich der kürzeste Arbeitsweg, den man sich vorstellen kann, hat aber natürlich manchmal auch den Nachteil, dass man wirklich nie weg ist von der Arbeit. Also dementsprechend ein bisschen, ja.
Und Sie haben den Ort Ihrer Firma und Ihres Wohnens auch gut gewählt, weil Sie ein leidenschaftlicher Benutzer auch des Maurerwaldes sind.
Nicht? Auf jeden Fall. Ich werde jeden Tag mit einer ausgiebigen Hunderunde begangen.
Und das auch in einem Gewand, das jägerähnlich ausschaut, wie ich Sie ja auch schon getroffen habe. Und das hat auch einen bestimmten Grund.
Ja, weil ich Jäger bin. Weil ich Jäger bin und der sich mit Begeisterung mit allem beschäftigt, was mit Essen und Trinken zu tun hat. Also Schwammerl suchen, Bären suchen und natürlich jagen und fischen und ja.
Da im Maurerwald, der, glaube ich, nicht so leichtfindig wird, was Bären und Schwammeln betrifft.
Also Bären, also? Ja, Brombeeren in Hülle und Fülle, aha, heuer ein wunderbares Jahr. Schwammeln, ja, von, sage ich mal, unglaublich erfolgreich bis zu eben dem Klimawandel lässt grüßen. Gibt es natürlich heuer mit der Trockenheit wahnsinnig wenig, aber ich habe schon Jahre gehabt, wo ich so Familien ernähren hätte können.
Das sind natürlich geheime Plätze, wo sie die Schwammerl suchen, das erfährt man natürlich nicht.
Ja, doch, das kann ich verraten, also. Sie werden es nicht glauben, aber es ist oftmals direkt neben dem Weg, aha, weil dort die meisten Leute nicht schauen.
Interessant.
Und viele Schwammerl lieben Bodenverwundung und das heißt, also genau dort, wo die Förster durchgefahren sind, ist auch dann oftmals ein Pilz zu finden.
Ja, und das klingt ja wirklich alles so großartig. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie schafft man das? Weil es werden ja viele Leute, werden Friseure, aber nicht jeder kann sich einen eigenen Salon aufbauen und dann mit so vielen Mitarbeitern und so weiter. Wie haben Sie das geschafft?
Ich wollte immer selbstständig sein. Es ist für mich die einzige Möglichkeit, meinen Sturschädel durchzubringen und ja, irgendwie die Freiheit zu leben, auch ein Team frei entscheiden zu lassen. Ich bin ein etwas untypischer Chef. Ich bin ein bisschen, ich lasse alle frei von vornherein und greife nur ein, wenn es wirklich unumgänglich notwendig ist. Bevor ich nach Mauer gekommen bin in dieses Geschäftshaus, habe ich ja schon sehr lange ein Geschäft gehabt. Zuerst als fahrender Friseur, dann mit Kompagnon und dann viele Jahre allein im ersten Bezirk. Und das hat einfach lange Jahre nicht gut funktioniert. Und ich habe dann immer gesucht und gesucht und wurde dann fündig mit meiner Traumkombination eben darüber wohnen. Ja, von da an ging es bergauf. Es hat dann einfach wunderbar funktioniert und es ist immer besser geworden. Und die Leute haben, also mein Team hat immer besser zusammengearbeitet und es ist einfach, ja, es macht einfach irrsinnig viel Spaß.
Muss man jetzt ein sehr guter Friseur sein? Weil Sie sind ja immer auch im ersten Bezirk, glaube ich, gearbeitet bei so Nobelfriseuren und so weiter.
Ja,
Ja.
habe ich auch, aber es ist sehr gut, ist relativ. Das Ergebnis liegt immer im Auge des Betrachters. Und die Zufriedenheit der Kunden hat oftmals gar nicht so viel mit einer Präzision zu tun, sondern dass man genau das trifft, was sich der Kunde in Wirklichkeit von sich selber vorstellt. Und diese Kunst, dieses, sage ich mal, Gedankenlesen, ist auch sehr viel Erfahrungssache. Dann funktioniert es irgendwann einmal. Aber
Und auch so eine natürlich angeborene Empathie wahrscheinlich, dass man sich so hineinversetzen kann in den Kunden. Das kann vielleicht nicht jeder, nicht? Also denke ich mal.
ja, also sagen wir so, also ich versuche das doch immer wieder, dass es, und hin und wieder gelingt es mir auch.
Es gibt ja auch Friseure, die sagen, nein, sie müssen ihren Style völlig ändern und das ganz anders machen, so wie sich es der Friseur vorstellt. Und dann fühlt sich der Kunde vielleicht gar nicht wohl mit der Frisur, wenn es ihm stehen
Genau,
würde,
ja,
nicht?
es sind aber
Ja.
meistens diejenigen, die glauben, man muss immer alle paar Monate eine neue modische Sau durchs Dorf treiben. Ja,
Ja.
also das, nein, und man muss nicht jedem jede Mode aufsetzen, es passt nicht jedem. Also ich empfehle immer, man sollte einen Stil für sich entwickeln und diesen Stil im Laufe seines Lebens verbessern und ausbauen. Diese Vorurteile, dass jemand im Alter als Frau gesehen unbedingt kurze Haare braucht, nein, es muss auch nicht jeder färben. Es ist manchmal wunderschön, der Natur ihren Lauf zu lassen. Natürlich und schön zu altern und mit seinem gefundenen Stil zu altern, ist meiner Meinung nach das Größte und Beste, was man machen kann. Und das ist eigentlich, ich sehe uns eigentlich als Begleiter bei der eigenen Stilfindung, die das ein bisschen verbessern, irgendwelche Wünsche, die in die falsche Richtung gehen, vorsichtig korrigieren. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Wesentlichste, was wir rüberbringen sollten.
Und das ist ja auch großartig, dass Sie das sagen, weil Sie könnten ja auch ein Friseur sein, der immer nur an das eigenen Verdienst denkt. Und das ist natürlich immer gescheit, wenn man den Leuten alles einredet, dass sie möglichst viel färben und was teuer ist, nicht? Und nicht sagen, lass es dir einfach so
Ja,
ziehen.
also ich habe das sehr, sehr oft, in der Tat wirklich sehr, sehr oft gemacht, dass ich auf meinen Verdienst also völlig verzichtet habe und einfach gesagt habe, das mache ich nicht oder das will ich nicht machen, weil es einfach nichts bringt. Und es ist, und wenn es so sehr die Haare schädigt oder einfach etwas ist, das nur für 14 Tage, 3 Wochen wirklich gut ist, das bringt mir nichts. Es bringt mir zwar einen Umsatz, aber einen Kunden, der dann im Endeffekt nicht zufrieden ist Und dann bin ich lieber hin und wieder stur und verweigere mich.
Ja, das ist toll. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolges, nicht, wenn sich die Kunden so gut beraten fühlen. Nicht, also nicht über den Tisch gezogen, sondern gut.
Ich hoffe, dass das so ist. Ja.
Sie haben es ja schon angedeutet, Sie haben ein großes Hobby. Und das ist das Essen,
Essen
Kochen, und Kochen, ja, und Sie sind ja auch ein leidenschaftlicher Koch.
Gell? Ja, das wäre der Berufswunsch Nummer 2 gewesen. Ich bin aber nicht sehr gut mit Unterordnung und in einer Küche, überhaupt in einer großen Küche, herrscht ein sehr militärisches Regime und da bin ich sehr schlecht. Also ich ertrage Führungsansprüche nur, wenn sie von Menschen kommen, die sehr, sehr großes Wissen haben. Mhm. Also ich akzeptiere jeden mit großem Wissen, aber ich akzeptiere niemanden, der mir nur aufgrund seiner Geschäftszugehörigkeit vorgesetzt wird.
Ja. Und dann ist es, glaube ich, auch mit den Arbeitszeiten ein bisschen unangenehm als Koch, nicht, wenn man da am Abend so viel arbeitet.
Ja, das würde mich jetzt, glaube ich, nicht so stören. Ach so. Also da habe ich keine Probleme damit. Also,
es ist schade, dann, weil Sie wären sicherlich ein großartiger Koch geworden, nicht? Also, weil ich schon gehört habe, dass Sie große Familienessen organisieren.
Ja, das ist das schon, aber das Wichtigste darum, warum ich viel lieber Friseur bin, ist, ein Koch ist wie ein guter Handwerker gefangen in seiner kleinen oder auch größeren Werkstatt und kann sich nur mit seinen anderen Beiköchen unterhalten. Und das ist mir zu viel Einschränkung. Ich möchte gerne eine Vielfalt. Ich möchte mich mit unendlich vielen Menschen unterhalten. Ich möchte nicht hinter einem Werkstück verblöden. Und da ist bei uns der große Vorteil, dass wir uns wirklich als Friseure über Gott und die Welt unterhalten können. Und das gefällt mir neben den künstlerischen Aspekten und auch neben der möglichen Präzision in der Arbeit an unserem Beruf am allerbesten.
Und wenn man sich es genau überlegt, ist ja der Friseurberuf und der Kochberuf sind eigentlich sehr ähnlich, weil sie beide einen künstlerischen Touch haben, nicht? Und bei beiden auch so ist, dass wenn man einen kleinen Fehler macht, dass das ein großes Problem ist.
Ja, wobei ich sagen kann, beim Kochen, da das Ganze ja den Fehler, dass die Speise selbst den Fehler nicht weitererzählen kann, kann man sozusagen einen Fehler leichter entsorgen. Ja. Oder man hat einen vierbeinigen Freund, der sich sehr über Fehler in der Küche freut. Wohingegen ist natürlich beim Friseur, muss man schon gewiss mehr Sorgfalt in der Vorplanung leisten. Da gibt es sehr viele Fehlermöglichkeiten, die man nicht so schnell wieder ausbessern kann.
Und hier haben wir das ja oft gedacht, ich kenne es vom Lehrerberuf auch, dass man sich denkt, es gibt wirklich gute Lehrer und dann gibt es also wirklich ganz, ganz schlechte Lehrer auch, die aber dann trotzdem 40 Jahre lang Lehrer bleiben und man denkt, arme Schüler, nicht? Und bei den Friseuren ist das auch so nach Ihrer Erfahrung, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die den Friseurberuf ergreifen und dann
wo man sich denkt, der sollte es nicht machen. Ja. Da ist es wieder so, es bildet jeder seine eigene Klientel aus. Ja, seine Stammkunden, die man über viele Jahre heranzieht und sich hoffentlich behält, haben eben genau diesen passenden Geschmack. Und es gibt sehr oft, sage ich mal, Leute auf der Straße, wo ich mir denke, naja, wer hat dich beraten, wer hat das jetzt verbrochen? Ja, aber sie müssen sich selber gefallen. Es ist notwendig, es ist genau das. Also Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und wenn sich die Leute gefallen damit, dann ist es mir recht. Also da gibt es überhaupt keine
Ja, aber das ist richtig grottenschlechten Friseur, haben Sie nie kennengelernt in Ihrer Karriere? Das irgendwie
oh ja, aber schon, die sind Gott sei Dank keine Friseure mehr. Also die haben Gott sei Dank, ich hatte unglaublich viele Lehrlinge. Ich habe insgesamt 52 Lehrlinge gehabt. Ja. Und ich kann nur sagen, leider der allergrößte Teil hat aber dankenswerterweise wieder aufgehört damit.
Genau, das denke ich mir immer auch, wenn man so sieht, es ist nicht meins, dann sollte man was anderes machen. Aber wie gesagt, beim Lehrerberuf, wenn man so lange Ausbildung gemacht hat und dann in der Klasse steht und das dann merkt, dann ist es was zu spät, weil dann kann man eigentlich nichts anderes machen. Beim Friseur, während der Ausbildung arbeitet man ja schon ein bisschen nicht und da sieht man es dann schon besser vielleicht nicht.
Ja, man sieht es ja schon in der Lehre. In der Lehre eigentlich sieht man es in der Lehre, dass man bei uns, also wenn jemand wirklich das nicht schafft, also die Koordination der Hände ist schon mit dem, was man sich vorstellt, ist manchmal schon sehr schwierig.
Und Sie haben sicherlich auch so Lehrlinge gehabt, die total talentiert waren, wo man sofort gesagt hat, das wird ja wohl ein super Friseur werden.
Das wird ein super Friseur und dann wird das doch nicht, weil er was ganz was anderes im Kopf hat, ja. Weil er dann Mädels leider viel zu häufig aufhören, weil sie dann Familie haben. Mhm. Also der Familienwunsch oder Kinderwunsch ist eben das, was bei uns sehr vielen talentierten Mädchen das Ganze zunichte macht.
Obwohl gerade der Friseurberuf ja auch einer ist, muss ich es ein bisschen einteilen, kann man sagen, man macht es nur 2-3 Tage, wenn man, oder gibt es
nicht, muss man immer sollte man meinen, aber diese 2-3 Tage, die bei uns am wichtigsten sind, ja, also Donnerstag, Freitag, Samstag, die will aber niemand arbeiten.
Ah ja, verstehe.
Das ist das große Problem. Ne? Also ja, ich würde mir sagen, eigentlich könnte man Friseur Donnerstag, Freitag, Samstag machen. Ja.
Work-Life-Balance
hat sich auch schon wäre super gegeben, aber dann muss man halt sagen, okay, ich gehe halt Montag, Dienstag, Mittwoch gerne wandern, Skifahren, sonst irgendwas machen, aber arbeiten muss ich halt Donnerstag, Freitag, Samstag.
Und ein zweites wichtiges Hobby, das Sie haben, soweit ich das jetzt sehe, was Ihre Lebenskunst auch unterstreicht, ist, dass Sie sehr gerne auf Reisen gehen, glaube ich.
Reisen ist ist sehr wichtig in den letzten beiden Jahren. Leider eher nicht vorgekommen, aber ich mache mit meiner Frau sehr gerne kulinarische Reisen in Länder, die wirklich, wirklich gute Küchen haben. Wir machen sehr gern Golfreisen. Und wenn wir jetzt sagen, in Europa natürlich alle großen Städte, um sich auch ein bisschen was anzuschauen.
Also Golf ist auch noch ein Hobby von Ihnen.
Golf ist auch ein Hobby von mir. Ja, und Gärtnern ist ein Hobby von mir. Und ich habe also ein großes Spektrum. Ein bisschen malen, ein bisschen alles.
Ja, und das passt ja irgendwie auch ganz gut zusammen, weil das Gärtnern ist wahrscheinlich auch so, dass Sie wahrscheinlich auch Kräuter dann anpflanzen, die Sie noch verkochen oder so.
Ja,
oder
Gemüse und ja, so. Also Ich habe alles, was bei uns wächst, also was in unseren Breiten wächst und ein paar, die man halt im Winter hereinräumen muss. Aber ich habe ziemlich alles, was man verwenden kann in der Küche.
Ja, und die Jagd passt auch gut zum Kochen.
Ich habe wegen dem Kochen, wegen dem Essen mit dem Jagen angefangen. Also es interessiert mich ehrlicherweise, also da meine Jagdkollegen an den Trophäen interessiert sind, bitte weghören. Aber Trophäen an der Wand interessieren mich überhaupt nicht. Meine Trophäen sind in der Tiefkühltruhe und in meinem Bauch.
Ja, und im Bauch ihrer glücklichen Gäste. Gell? Ja, genau. Das Beste. Um Sie zum Abschluss noch ein bisschen besser kennenzulernen, noch ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Meine Lieblingsmusik ist eher klassische Musik. Also ich höre sehr gerne Opern und ja, ansonsten ein bisschen Jazz. Aber wenig Rock- oder Unterhaltungsmusik. Also eher gar nicht.
Und gibt es einen Lieblingsfilm, den Sie haben?
Lieblingsfilme, weil ich ein großer Fan von Zeichentrick- und Animationsfilmen bin. Erstens, weil ich selber gerne zeichne und mir gefällt diese Animation am besten und ich mag auch jede Form von Komödien. Also ich mag in meiner Freizeit keine Probleme wälzen, ich möchte einfach sehr viel lachen.
Das ist auch ein Teil der Lebenskunst. Ja, das Lachen ist ja auch wirklich ganz was Wichtiges. Können Sie ein Buch empfehlen? Haben Sie da irgendwas besonders Bevorzugtes?
Alles von Quichon. Hm. Mit Begeisterung die gesammelten Werke von Wilhelm Busch. Hm. Ein Terry Pratchett, ein leider schon verstorbener, wunderbarer Fantasy-Autor, der sehr, sehr humorvoll geschrieben hat. Sehr schwarzhumorig, aber ist also trotzdem sehr schön. Und sehr viele verschiedene Fach- und Sachbücher. Aha. Ich liebe es, mir autodidaktisch verschiedenste Fertigkeiten anzulernen.
Also noch außerhalb
von. Das kann jetzt eben, sag ich mal, ein bisschen Tischlerei sein oder sonst irgendwas. Es gibt einfach Dinge, die mich interessieren und die möchte ich dann können. Und dann kaufe ich mir halt meine Bücher und das ist beim Kochen. Ich habe über 2000 Kochbücher.
Ich wollte gerade fragen, wollte mich gerade darüber wundern, dass Sie jetzt sagen, dass Sie Kochbücher gerne lesen.
Kochbücher, ja, aber das ist für mich so dieses Fachbuch, das für mich so selbstverständlich ist. Ich sammle das seit meinem 14. Lebensjahr, sammle ich Kochbücher. Ja. Und diese mittlerweile habe ich über 2000. Wahnsinn.
Unglaublich, unglaublich. Ja, und jetzt ist natürlich sehr interessant für einen Menschen, der so gerne isst. Was ist denn Ihre Lieblingsspeise?
Essen. Ja. Einer der schönsten Titel von Quichon ist: Essen ist meine Lieblingsspeise. Aha. Und das kann ich für mich behaupten. Es gibt eigentlich nur eine einzige Zutat, die ich nicht so mag, und das ist Lakritze.
Das ist aber witzig, ja. Ja, das ist aber wirklich, das spürt man den Gourmet dann heraus, nicht? Oder sagt, Sie sind da breit aufgestellt.
Sehr, sehr, sehr breit.
Und auch unterschiedliche Nationalitäten wahrscheinlich.
Alles. Es gibt auch keine schlechte Landesküche. Es gibt nur schlechte Zubereitung, aber es gibt keine schlechte Landesküche. Die Ideen waren in jedem Land gut.
Was jetzt natürlich hochinteressant wäre, ich weiß nicht, ob Sie das sagen können, ob Sie eben als Erkenner des guten Essens, ob Sie ein Lieblingslokal haben.
Alle guten. Ich habe keine. Ich mag jetzt niemandem den Vorzug geben, weil ich ja wirklich, weil es so viele, viele gute gibt. Und es wäre extrem unfair, da irgendjemandem den Vorzug zu geben.
Und ein paar sind vielleicht Kunden bei Ihnen, die dann verärgert sind.
Das außerdem. Ja. Aber es ist eben auch beim Essen. Es ist Geschmack, ist etwas, über das kann man nicht streiten. Ja. Es gibt so viele Vorlieben. Mhm. Das, was mir gefällt und mir schmeckt, muss ja mitnichten irgendjemand anderen schmecken.
Und bei den vielen, vielen Urlaubszielen, das ist ja schon genannt, gibt es ein spezielles Urlaubsziel, das ich immer wieder
mit Begeisterung anfliege, in dem Fall, das ist Südafrika. Mhm. Südafrika ist die ganze Welt in einem Land. Mhm. Es gibt Fjorde, es gibt Savannen, es gibt Halbwüsten, es gibt Wüsten, es ist einfach so schön. Ja, ich habe Badestrände mit warmem Wasser vom Indischen Ozean, ich habe den Atlantik mit seinen doch erfrischenden 19, 20 Grad, aber es ist einfach traumhaft schön. Mhm.
Und das ist ja ein Riesenland, also da hat man viel zu tun,
wenn man da alles anschaut. Das ist ein Riesenland, wobei ich sagen muss, das Hauptaugenmerk für uns ist eigentlich immer die Weinregion. Aha. Also weil dort sind auch die meisten sehr, sehr guten Lokale, wunderschöne Golfplätze, wunderschöne Landschaften.
Der Hillinger ist ja, glaube ich, auch dort.
Der hat ein hervorragendes Weingut.
Ja. Ja, haben Sie auch schon besucht?
Oder? Haben wir schon besucht, ja, natürlich.
Ja, und jetzt haben wir schon gemerkt, dass Sie ein humoriger Mensch sind, der gern lustige Sachen. Worüber können Sie denn wirklich richtig lachen? Gibt es da irgendwas,
was
Sie
sagen? Über meine eigenen schusseligen Dummheiten. Mhm. Also ich bin manchmal, weil ich sehr viele Interessen habe, doch ein bisschen in Eile. Mhm. Und da passieren natürlich Tollpatschigkeiten oder so und irgendwas. Und über das kann ich eigentlich sehr gut, sehr lachen. Das mache ich eigentlich am allerliebsten.
Okay. Und das klingt ja irgendwie zuerst mal so harmlos, aber in Wirklichkeit ist es so, dass das ja auch ein großer Teil der Lebenskunst ist, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt und ein bisschen eine gewisse Leichtigkeit und Humor hat. Nicht? Also das hilft unglaublich im Leben.
Ich würde sagen, das sollten sich viele Menschen als Motto nehmen, sich selbst bitte nicht so ernst nehmen.
Ja. Und haben Sie noch so eine Perspektive, wo Sie sagen, wie soll Ihr Leben ausschauen in ein paar Jahren oder so, eine Idee davon?
Also, wie soll ich sagen, ich kann es nicht verbessern. Ich weiß nicht, man kann nur versuchen, es. Ich möchte es genauso weiterführen, solange es geht, solange die Gesundheit das zulässt. Aber ich möchte eigentlich gar nichts ändern. Ich möchte es so haben, wie es ist, mit meiner Frau und mit meinem Hund und mit meiner Familie, mit meinen vielen Freunden, einfach ein schönes Leben weiter fortführen. Viele Leute einladen, viele Feste machen, einfach und die Arbeit dazwischen einfach mitnehmen. Also in 20 Jahren werde ich sicher noch in meinem Geschäft stehen, aber ich habe versprochen, dass ich so lange offen halte, bis meine jüngste Mitarbeiterin in Pension geht. Also das sind noch viele Jahre.
Besser geht's nicht. Gell?
Ja, kann man sagen. Also für mich ist besser geht's nicht.
Besser geht's nicht. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Es war mir ein großes Vergnügen. Ich danke herzlichst.